Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Heute wiederholen wir ein Gespräch mit Thi Duc Nho. Vor 40 Jahren ist er mit seiner vietnamesisch-chinesischen Familie als Bootsflüchtling nach Deutschland gekommen. Heute ist er einer der erfolgreichen Berliner Szeneköche und eröffnet ein Restaurant nach dem anderen. Los ging's vor knapp 20 Jahren mit dem Sushi-Lokal Kuchi. Seine jüngsten Läden heißen Toki, The White Rabbit und Funky Fish. Und das sind jetzt nur drei von insgesamt 12 Berliner Restaurants mit jeweils anderem Konzept. Kurz vor der Eröffnung steht jetzt auch ein Sushi-Restaurant in Saint-Tropez in einem Luxushotel am berühmten Strand von Pompelon. Als Thi Duc Nho im vergangenen Frühling bei uns zu Gast war, da habe ich ihn zuerst nach seinem vietnamesischen Namen gefragt. Hat der eine Bedeutung?
Ja, mein Name Nho, der Nachname, kommt eigentlich aus dem Chinesischen. Im Chinesischen heißt er Wu. Ist ein alter Name, der von irgendwelchen königlichen Familien da war. Aber die sind dann irgendwann, hat sich das abgewandelt zu Nho in Vietnam, weil die Chinesen, die damals dann nach Vietnam gezogen sind, haben den Namen Nho angenommen. Und Nho, ich glaube, es gibt so eine freie Übersetzung davon, und zwar, es heißt auch sowas wie Mais.
Mhm, passt ja zu einem Koch.
Und mein Vorname Duc heißt auch auf Vietnamesisch Deutschland.
Ach, ist ja interessant. Wie spreche ich Sie denn jetzt an? Als Herr Nho oder ja, als
Herr
du
Nho
Deutschland?
Oder Duc einfach. Ne?
In Vietnam, wo der Berliner Koch Thi Duc Nho 1974 geboren wurde, da gehört die Nudelsuppe Pho zum klassischen Frühstück. Wie frühstücken Sie denn eigentlich selbst am liebsten?
Ich frühstücke ganz selten. Als Gastronom ist es halt so, dass man sehr spät ins Bett geht und morgens auch ein bisschen später aufsteht.
Heute nicht.
Heute habe ich mal eine Ausnahme gemacht. Deswegen lasse ich oft das Frühstück weg. Aber wenn ich mal frühstücke, dann, ich habe mich so an das Deutsche natürlich auch gewöhnt hier in den letzten, wie viele Jahren, 35 Jahren. Mhm. Und da esse ich auch mal ein Brötchen oder einen Kaffee dazu, ein Croissant, einen Kaffee. Das war's. Aber am liebsten würde ich natürlich auch wirklich wie in Vietnam morgens eine Nudelsuppe essen. Aber es gibt keinen Laden, der so früh auf hat. Auch meiner nicht.
Aber die Pho, geschrieben P-H-O auf der Speisekarte, die steht im Mittelpunkt eines ihrer vielen Restaurants, dem Madame No in der Berliner Kantstraße. Wie kochen Sie diese Suppe?
Die Suppe wird aus Fleisch gekocht, also aus Knochen. Es gibt bei uns die Auswahl zwischen einer Rinder-Pho und einer Hühner-Pho. Und dafür nehmen wir halt dementsprechend Knochen, zum Beispiel Markknochen, Ochsenschwanz. Und dann wird das 10 Stunden lang gesimmert. Mhm. Es wird kurz aufgekocht, dann gesimmert und dann 10 Stunden lang ausgekocht. Und dann kommen erst die Gewürze und das weitere Fleisch dazu. Das dauert ungefähr nochmal 4-5 Stunden. Also ist die Suppe circa nach 15-16 Stunden erst bereit, um serviert werden zu können. Und dann ist es circa 11 Uhr, 12 Uhr mittags. Und da ist die Suppe noch nicht perfekt, sondern da ist die Suppe gerade so leicht und sehr clean. Und erst so ab 16, 17 Uhr, würde ich sagen, ist die so auf dem Stand, dass es noch mal reduziert ist und noch stärker und besser ist.
Haben Ihre Mutter und Großmutter auch so lange am Herd dafür gestanden?
Naja, wir reden jetzt von Suppen, die von der Größe von über 100 Liter oder knapp 100 Liter sind. Ja. Das ist deswegen auch die Zeit. Wenn man zu Hause kocht, dauert es vielleicht nur 3-4 Stunden. Wegen der Menge der Knochen natürlich. Ne?
Das Restaurant Madame No ist eine französisch-vietnamesische Brasserie, so kann man das umschreiben. Beispielhaft für ihre Art der Fusion verschiedener Küchen. Was bringen Sie denn hier zusammen an Einflüssen, sagen wir, aus Paris, aus Hanoi und aus Berlin?
Genau, es ist wirklich eine Fusion zwischen Vietnam und Frankreich, weil die Franzosen waren ja 100 Jahre bei uns Kolonialherren, haben auch vieles hinterlassen, haben Butter, Croissant, Bœuf Bourguignon hinterlassen und daraus sind viele Gerichte auch später entstanden in Vietnam. Und das wollte ich nochmal zeigen, dass Vietnam schon eine tolle Küche ist, die bei den Franzosen zum Beispiel sehr hoch angesehen ist. Und ich habe versucht, wirklich die klassischen vietnamesischen Gerichte, aber auch so leicht abgewandelte französische Klassiker, Crevette de Paris, Baguettes, ne, mit Pâté, das sind alles so Sachen, die wir teilweise als Kinder noch dachten, das ist vietnamesisch, aber später herausgefunden haben, dass es die Franzosen uns gebracht haben. Und ich liebe diese Küche. Ja.
Jedes Ihrer Restaurants basiert ja wohl auf einem Gericht, das Sie selbst gern essen. Also diese Suppe Pho haben wir schon genannt. Was gab es noch als Ausgangspunkt für Konzepte für einzelne Läden?
Das Anfangskonzept, was ich mit dem Kutschi auch 1999 begonnen habe, war halt Sushi. Ne? Also ich habe Sushi gelernt 1994 und habe dann mit dem Kutschi versucht, bestmögliche Sushi zu machen. Natürlich auch eher in einem kreativen Rahmen, wie es in Kalifornien und in New York zum Beispiel gemacht wurde. Ich wollte unbedingt einen guten Sushi-Laden machen, der auch vom Ambiente ein bisschen netter, ein bisschen cooler ist. Weil es gab zu der Zeit, als ich aufgemacht habe, kaum tolle Läden. Es gab so kleine Sushi-Bars, aber es gab vielleicht noch 2, 3 japanische Restaurants, die sehr klassisch waren. Und ich wollte was Junges machen. Ich wollte was für die junge Generation machen, die kreative Generation. Deswegen habe ich ein Restaurant übernommen und habe es dann so ein bisschen aufgepäppelt mit Farben und jungen Leuten und mit kreativem Essen. Und das war damals so ja, mein Beginn. Sushi war der Beginn und ist jetzt rübergegangen bis zum Pho oder bis zum Fischessen. So.
Sie werden auch schon mal der Kiez-King genannt, denn mehrere Ihrer Restaurants, die sind in der Berliner Kantstraße, die ja kulinarisch, man kann sagen, insgesamt fest in asiatischer Hand ist. Hat sich dort ja beinahe so eine Art Berliner Chinatown gebildet?
Total. Es hat sich in den letzten Jahren so viel getan, also noch mehr. Es war ja schon immer eine Art Chinatown-Straße. Ich glaube, es ist schon 50 Jahre zuvor. Bloß jetzt ist es noch mal extremer geworden, dass wirklich fast jeder zweite Laden von asiatischen Betreibern gemacht wird. Sowohl Restaurants als auch Reisebüros, Wäschereien, alles Mögliche. Ne? Und dann gibt es natürlich noch die andere Seite, die orientalische Seite, die da persische, türkische Läden haben. Also total ein Multikulti-Kiez. Und ich liebe meinen Kiez dort, weil es ist halt Multikulti und ich stehe total für Multikulti. Ich bin Multikulti. Ich bin vietnamesisch-chinesische Abstammung, bin hier groß geworden, habe Japanisch gelernt in dem Sinne, habe koreanische Freunde ohne Ende und Partnerin gehabt. Und dadurch ist bei mir sowas Multikulturelles immer drin.
Ihre letzte Neueröffnung heißt Toki the White Rabbit und hier gibt es nicht Kaninchen, sondern alles, man könnte sagen, was Kaninchen mögen, das heißt vegane Speisen. Jetzt könnte man denken, ja klar, dass der Geschäftsmann Thee Duc Nho auch auf diesen Ernährungstrend mit aufspringt. Aber sind Sie als, ich sage jetzt mal, Hühnernudelsuppen und roher Fischesser wirklich überzeugt von veganer Kost?
Ich bin total überzeugt von veganer Kost. Aber warum? Natürlich als Koch ist das genau das Gegenteil. Als Koch möchte man mit Fleisch und Fisch arbeiten, sich da ausprobieren, tolle Gerichte entwickeln, weil durch Proteine kann man erst diesen Geschmack erreichen, dieses Umami, was wir Asiaten immer erreichen wollen, wenn wir
Umami.
Kochen. Umami. Das ist eine Art, die fünfte Geschmacksrichtung. Das ist alles in einem. Das ist alles wie der Geschmack von Maggi, von Glutamat, von Parmesankäse, von getrockneten Tomaten. Das alles, was so wohlschmeckend wie eine Bratensauce. Das nennt man Umami. Und das versucht ja jeder Koch natürlich zu erreichen. Der kurze Weg ist Glutamat. Aber das andere ist halt, man kocht immer Fleisch und Gemüse zusammen aus und dann reduziert das und dann hat man eine Suppe, eine Soße und das macht es immer lecker, wo Menschen dann von süchtig werden. Aber warum ich zum Veganen gekommen bin und zum Vegetarischen ist, meine Lebenspartnerin hat mir das 2, 3 Jahre lang vorgelebt.
Sie ist Veganerin.
Nicht ganz hardcore, aber sie ist auf dem Weg dazu hin und sie hat mich ja dazu gebracht. Ich habe es nie hören wollen. Ich habe mich auch immer mit ihr gestritten natürlich deswegen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, hey, das ist ja ganz gut, wenn man öfters mal Gemüse isst und weniger Fleisch und weniger Fisch halt isst. Deswegen habe ich das gemacht. Und nicht, weil es ein Trend war, sondern es war wirklich, weil sie das so haben wollte. Und ich habe den Laden für sie gemacht. Ja, nun.
Bei uns die Beatles jetzt gleich in die Erdbeerfelder führen, habe ich auf ihren Speisekarten nach Erdbeeren gesucht. Und ich habe auch welche gefunden. Wissen Sie, wo?
Ja, in welchem Restaurant?
Ja, nee, das ist ja so, jetzt egal. Aber
oh Gott.
Was machen Sie mit Erdbeeren? Ein veganes Shake habe ich gefunden.
Ah,
Strawberry
richtig.
Baby, ja. Erdbeere, Banane, Goji-Beere, Datteln, Vanille und ja. Kokosreismilch.
Super.
Als Fünfjähriger ist der Berliner Koch Tedok Noh 1979 mit einem Teil seiner Familie von Hanoi über das südchinesische Meer nach Hongkong geflüchtet. Gehören Sie zu den sogenannten Boat People?
Definitiv. Also wir sind wirklich mit so einer Nussschale damals in einer Nacht- und Nebelaktion von Schleusern wirklich von Hanoi bis zum Meer gebracht worden und vom Meer dann auf so eine Nussschale und sind dann einfach über das südchinesische Meer geschippert. Hatten dann teilweise auch Probleme unterwegs mit Schiffbruch und wo alles verloren gegangen ist, wo 100 Menschen wieder alles verloren hatten und sind dann irgendwie an der chinesischen Grenze zu einem kleinen Dorf gekommen, haben dort wiederum Asyl gefunden in so einer Hütte, wo man dann gewartet hat, bis man wieder ein Schiff kaufen oder chartern konnte und dann wieder weitergeschippert ist, bis man dann irgendwann in diesem Auffangslager in Hongkong angekommen ist und von dort natürlich dann gehofft hat, dass man irgendwo in die Welt weiterfahren kann.
Was haben Ihre Eltern vorher in Hanoi gemacht?
Mein Vater ist ja schon vorher gestorben. Also ein Jahr bevor wir geflüchtet sind, ist mein Vater beim Unfall gestorben. Meine Mutter hatte gerade das dritte Kind, also meinen dritten Bruder. Und meine Mutter war dann auf einmal alleine. Und meine Mutter war eigentlich Hausfrau nur. Sie hat von denen gelebt, was meine Tanten und Onkels sozusagen uns gegeben haben. Und hatten sich mit Nebenjobs noch nebenbei Frühstückssachen zu verkaufen morgens über Wasser gehalten. Und dann hat irgendwann meine ältere Tante entschieden, wir hauen jetzt ab, weil die sind chinesische Abstammung. Also die, das heißt auch mein Vater und das heißt auch wir Kinder. Und da haben sie gesagt, lass uns abhauen, weil die Chinesen hatten zu der Zeit keinen guten Stand in Vietnam. Weil die hatten ja den offenen kriegerischen Konflikt da mit China an der Grenze, weil Vietnam wiederum in Kambodscha eingeritten ist und Pol Pots bekämpft hat und das fanden die Chinesen nicht gut und da gab es auf einmal ganz viele Probleme mit den Chinesen. Dann sollten wir weg. Wir durften ja auch weg, bloß wir mussten alles da lassen. Also alle Besitztümer mussten wir da lassen. Das war sogar ein richtiges Geschäft für die Regierung damals. Und meine Mutter war Vietnamesin und die durfte nicht weg. Und deswegen hieß es, lass uns flüchten mit Schleusern. Und so ist es dann gekommen, dass meine chinesischen Verwandten sich zusammengetan haben und gesagt, okay, wir chartern jetzt für euch drei plus eure Mama mit das Boot und kommt mit. Hm. Und das ist dann so passiert. Wir sind in mehreren Etappen gegangen. Es gab verschiedene Geschwister von meinem Vater, die dann in verschiedenen Wegen und Etappen dann den Weg bis nach Hongkong gesucht haben.
Und sich wiedergefunden haben dort.
Und sich teilweise wiedergefunden haben. Aber dann irgendwann auch wieder weg, weil einige durften irgendwo hin, andere mussten warten, einige wollten nach Amerika, andere wollten nach Australien. Und meine Familie, der älteste Cousin von uns, der hat gesagt, nee, wir gehen jetzt so schnell wie möglich hier weg. Und er hat dann entschieden, weil es gab ein Angebot für Deutschland. Das ist wirklich so, dann kommen die dann rein und sagen, hier, heute 20 Plätze oder 100 Plätze, 20 Plätze für Deutschland. Und dann hat er sich gemeldet und meint, okay, wir zischen jetzt ab nach Deutschland.
Okay, es hätte auch Australien oder die USA oder Neuseeland sein können.
Das wollten wir natürlich, ne? Alle wollten in die USA, Australien. Aber es gab überhaupt keinen Platz. Und meine andere Tante hat zum Beispiel 2 Jahre gewartet, aber hat nicht geklappt. Und dann ist sie auch nach Deutschland gekommen. Mhm. Und wir haben sofort gesagt, okay, Deutschland, es gab doch die Auswahl zwischen Deutschland und Chile. Und Chile haben wir halt nicht genommen und zum Glück ist es Deutschland geworden.
Das war ja ein massiver Einschnitt in Ihrem Leben als fünfjähriges Kind. Ist das jetzt so eine Familienhistorie, die so erzählt wird, die Sie jetzt auch quasi nacherzählen? Oder ist da noch wirkliche Erinnerung, auch ein wirkliches Gefühl damit verbunden?
Es ist sogar ein richtiges Gefühl damit verbunden, weil ich habe es wirklich noch miterlebt. Ich habe alles genau spürbar miterlebt. Ich kann noch mich an den Geruch erinnern, ich kann mich an das Salzwasser erinnern, ich kann mich an den Schiffbruch erinnern, den wir hatten, ich kann mich an die Soldaten erinnern, die aufs Schiff gekommen sind, ich kann mich an die Einfahrt nach Hongkong in den Hafen erinnern, auch an den Aufenthalt in Hongkong. Aber ab dann, als wir dann weggeflogen sind, da war auf einmal erstmal Schluss. Also die Erinnerungen von der Flucht sind immer noch da. Das wird in der Familie natürlich besprochen, aber es ist nicht so richtig gut recherchiert, muss ich sagen. Alle haben so ein bisschen ihre Geschichten. Wir haben es mal versucht nachzurecherchieren über eine Freundin, die unsere Lebensgeschichte mal aufschreiben wollte. Aber jeder erzählt so ein bisschen was anderes. Ich erzähle nur das, was ich so ein bisschen noch in meinen Erinnerungen habe.
Wie hat diese Erfahrung Ihre Haltung zur heutigen Flüchtlingssituation geprägt?
Natürlich bin ich total der Meinung, dass alle Flüchtlinge, die vor Krieg und Armut flüchten, natürlich aufgenommen und Hilfe bekommen sollten. Und ich fand es auch damals ganz toll, was die Regierung dann gemacht hat um Frau Merkel. Und ich habe da auch einen riesen Respekt der Frau Merkel gegenüber gewonnen, weil sie menschlich gehandelt hat. Und für mich ist es wichtig, dass man menschlich ist und nicht irgendwie national oder nicht irgendwie. Klar sollte man darauf achten, dass die Probleme, wenn so viele auf einmal kommen, ein bisschen besser bedenken könnte. Aber am Ende zählt es, wenn 100 Leute im Wasser sind und dein Boot ist vielleicht auch voll, dass du trotzdem irgendwie hilfst. Und du kannst sie ja nicht einfach ertrinken lassen.
Sie selbst sind dann eben nach Berlin gekommen, erst in eine Polizeikaserne in Schulzendorf, dann in ein Aufnahmelager in Spandau, schnell in den Kindergarten, in die Schule. Wie haben Sie sich in dieser neuen, in dieser fremden Welt zurechtgefunden oder auch nicht zurechtgefunden?
Also wir haben uns als Kinder natürlich sehr schnell zurechtgefunden. Wenn man so 3, 4, 5, 6 ist, dann geht es ganz schnell. Das ist eine Woche, 2 Wochen heulen und schreien nach der Mama. Aber danach, glaube ich, war alles fein. Man spielt mit anderen Kindern und dann geht's los. Dann spricht man die Sprache. Nach einem Monat, 2 Monaten ist die Sprache da. Und dann war alles ganz normal. Für uns war es nur damals ganz seltsam, als wir nach Deutschland gekommen sind, die ersten Wochen, wo wir das Essen von den Deutschen bekommen haben. Große Wannen voller Eintopf und Suppen, die wir natürlich für seltsam empfanden, mit Sahne und Sahnesoße und so eine Sachen. Und das war ganz schrecklich und viele haben es nicht gegessen. Viele wollten ihren Reis haben. Und dann musste man Wege finden, wie man Reis ranschafft und ein bisschen Fleisch und dass man so halt dann überleben konnte.
Vom Kino haben Sie sich Teduk No ja auch schon zum Kochen inspirieren lassen. Auf der letzten Berlinale haben Sie für das kulinarische Kino ein Menü entwickelt und gekocht, ausgehend von einem Film aus Singapur, Ramen Tee von Eric Koo. Das Ganze stand unter dem schönen Motto: Essen ist um zu erinnern, trinken um zu vergessen. An was haben Sie sich erinnert, als Sie an diesem Menü gefeilt haben?
Der hat mir diesen Film vorgeschlagen und ich dachte, oh mein Gott, das passt ja wie aufs Auge. Ich liebe diese Ramen-Geschichte in Japan.
Auch eine Art Nudelsuppe.
Eine Nudelsuppe in Japan, die wichtigste Nudelsuppe. Die Japaner essen das täglich, wie ein Brötchen hier, essen die eine Ramensuppe. Und dann die Verbindung mit Singapur, also sprich Chinesen. Und dann die Verbindung zwischen den Kulturen plus das Essen. Da dachte ich, das ist genau der Film, den ich mir angucken würde und den ich am liebsten bekochen würde.
Tragische Familiengeschichte, ja. Liebesgeschichte, ja. Essen spielt eine große Rolle.
Total.
Den Film brauchen wir nicht im Detail zu erzählen, aber was hat er in Ihnen ausgelöst, um dann daraus ein Menü zu entwickeln?
Ja, natürlich Erinnerungen an die Familie, wie wir zusammensaßen, was gekocht wurde. Und das ist genau das Gleiche gewesen wie im Film. Und ich habe natürlich dann daraus versucht, etwas zu ziehen. Obwohl es natürlich, der Film handelte eher von so einer fleischigen Suppe, aber auf der Berlinale darf man kein Fleisch benutzen. Deswegen habe ich das Menü komplett mit Fisch machen sollen. Ja, es war so wunderschön, weil ich habe mir dann eine schöne Suppe aus Fischfond natürlich ziehen können. Und die Verbindung zwischen China und Japan so ein bisschen herausspielen können. Und für mich war es ein ganz tolles Treffen mit dem Eric Koo. Wir sind auf einer ähnlichen Wellenlänge und wir werden uns sicherlich nochmal treffen in Singapur und dann nochmal durch die Häuser ziehen und essen und essen und essen.
Sie reisen ja überhaupt viel. Wo holen Sie sich da eher Inspirationen? Jetzt in den Restaurants der Gourmet-Köche oder in den Garküchen auf der Straße?
Es klingt natürlich immer ein bisschen klischeehaft, aber wir Köche gehen wirklich immer in die Garküchen und in die einfachen Restaurants. Das sagt natürlich auch jeder Koch. Aber es ist so. Wir gehen ungern in schicke Restaurants, die dann wiederum versuchen, so westlich zu sein. Gerade in asiatischen Ländern und vielleicht auch südlichen Ländern. Die eigentlich dann so westlich kochen wollen, von denen wollen wir überhaupt nichts wissen. Die ganz authentisch kochen, ihre Tradition, genau das wollen wir als Köche gerne sehen. Und daraus ziehen wir uns die Inspiration, wie kocht man wirklich nach jahrhundertalten Traditionen. Und daraus ziehe ich mir dann Sachen, die ich dann kreativ für unsere jetzige Zeit sozusagen umsetzen kann.
Sie haben nach dem Abi nicht in der Garküche, sondern bei McDonald's gejobbt, in einem Diner auch noch und sich dann aber wohl mehr für das Sushi-Restaurant nebenan begeistert. Das führte zu ein paar Semestern Japanologie hier an der FU in Berlin. Was genau hat Sie an dieser Sushi-Zubereitung so fasziniert? Worin besteht die Kunst?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe damals durch die Fenster geguckt und ich habe dort einen jungen Mann gesehen, der Sushi gemacht hat. Der war sogar jünger als ich. Der war 16 Jahre alt, hat dort neben der Schule angefangen, Sushi zu rollen. Und ich habe seine Hände beobachtet. Und seine Hände waren so virtuos, so schön, wie er die Sushi-Rollen, das Messer geschwungen hat, dass mich das so inspiriert hat, dass ich gesagt habe, ich muss das auch lernen, ich möchte es auch lernen. Und dann habe ich mich immer mehr vertieft in die japanische Kultur, immer mehr recherchiert, habe dann natürlich mit dem Sushi-Meister vor Ort, der dann später uns alles beigebracht hat, mich mit ihm ausgetauscht, habe gesehen, wie er gearbeitet hat. Diese Präzision, diese Sauberkeit, das hat mich total fasziniert, diese Sauberkeit vor allen Dingen. Und dann wollte ich immer mehr wissen. Und dann habe ich dann mit Studium angefangen, habe dann gearbeitet, ist natürlich mehr bei der Arbeit geblieben als mit dem Studium. Weil ich nicht früh aufstehen wollte. Nochmal. Das ist wirklich diese Kultur, die ist super interessant.
Wie kam es dann überhaupt zu einer ersten Geschäftsidee, einen eigenen Sushi-Laden aufzumachen, das Kuchi?
Das kam dann wirklich durch das Reisen. Also wenn man Urlaub hatte, ist man irgendwo dann doch mal in die USA gefahren oder nach England gefahren, nach London und in die einschlägigen Restaurants gegangen. Und ich habe mir dann vorgenommen, ich will genau so ein szeniges japanisches Restaurant haben. Habe mir dann aus verschiedenen Restaurants Inspiration geholt und habe dann damals 1999 das Kuchi dann deswegen aufgemacht.
Und seitdem haben Sie Jahr für Jahr neue Restaurants eröffnet, neben Berlin auch in Frankfurt und in Baden-Baden mit insgesamt inzwischen über 100 Mitarbeitern. Abends sieht man Sie in Berlin auf der Kantstraße von einem Lokal zum anderen springen. Sind Sie inzwischen mehr Manager und Geschäftsmann als tatsächlich Koch?
Ich bin wirklich mehr Manager natürlich jetzt, Koordinator. Aber ich möchte immer noch Koch sein und deswegen versuche ich immer, ein-, zweimal die Woche doch noch in einem der Restaurants zu kochen, weil mir fehlt es. Ich habe jetzt die letzten Jahre 6 Restaurants aufgemacht, alle hintereinander weg. Und ich habe am Anfang natürlich immer mitgekocht, aber ich musste sehr viel administratorische Sachen machen. Ich musste sehr viel koordinieren und Leute einstellen und interviewen und so weiter, Gerichte kreieren.
Aber warum muss das immer noch ein Laden und noch ein Laden und noch ein Laden sein? Sie könnten ja auch Verschiedenes in einem fusionieren.
Total. Ich mag es nicht, dass ich ein Konzept mehrmals mache. Ich wollte nie eine Art Franchise-ähnliches Konzept. Das haben mir ganz viele Leute vorgeschlagen, schon vor Jahren, ne? Vor 10, 15 Jahren schon, dass ich das Kuchi einfach 100 Mal mache oder 50 Mal mache. Irgendwie ist es nicht so mein Ding. Ich möchte immer gerne was Neues kreieren. Nicht, dass man sich langweilt, aber man hat immer man sieht neue Sachen, man möchte ja, es so zeitgenössisch machen. Immer das, was ich der Meinung bin, dass es gut ist, dass es das gemacht wird und nicht das, was bewährt ist nur.
Dafür sind Sie jetzt schon auch toll ausgezeichnet worden. Als gastronomischer Innovator der Berliner Meisterköche im vergangenen Jahr und als Gastronom des Jahres, ausgezeichnet vom Rolling Pin, dem wichtigsten Gastromagazin in Deutschland. Was bedeutet das?
Ja, ich habe das auch erst vor ein paar Tagen nochmal realisiert, dass ich jetzt, glaube ich, auch wirklich da angekommen bin, also in der Gastro-Szene. Ich galt früher natürlich immer so als der Asiate, der Sushi macht, ganz gut, aber es hat nie was gegolten, glaube ich, in meinem Kuchi zum Beispiel. Aber jetzt durch diese 9 Restaurants, die ich gemacht habe, und es waren viele und viele gute, bin ich da angekommen, dass auch die Fachpresse sagt, hey, das ist ein ganz, ganz guter Gastronom, der Koch ist und Gastronom. Und das fühlt mich natürlich mit Ehre, dass die Fachleute auch sagen, hey, der ist ein guter, und mich damit auszeichnen.
Felix Meyers Artischockenherzensuppe. Tedo Kno, was fangen Sie mit Artischocken an?
Oh, ich liebe Artischocken und ich könnte so viel damit machen. Wollen Sie ein Gericht wissen?
Ja.
Wollen Sie irgendwas, was ich spontan irgendwas...
Genau.
Artischocken muss man natürlich immer schön... Die Herzen natürlich...
nicht aus der Dose kaufen.
Nicht aus der Dose kaufen natürlich. Alles schön selber putzen. Das Herz wirklich noch übrig bleibt. Ich würde das dann in Öl konfieren. In einer Art Olivenöl mit etwas japanischen Yuzu-Zitrone. Und dann ein Lachssteak, also vielleicht kleine Stückchen vom Lachs, mit einem Bunsenbrenner anbrennen.
Mit einem Bunsenbrenner?
Das nennt man so, ja, das ist so ein Brenner. Mit so einem kleinen Gas.
Man Crème Brûlée mitmacht.
Genau, so ein Ding. Und etwas Salz, Pfeffer drauf, dann ein bisschen Crème Fraîche. Dann die Artischocken dazu tun und etwas mit Lachskaviar zum Beispiel toppen. Dann hat man sowas halb gegartes vom Lachs mit weich konfierten Artischocken und diesem Lachskaviar, ein bisschen Crème Fraîche.
Okay, wenn Mittagessen naht, würde mir gefallen.
Perfekt.
Wir haben jetzt über viele Erfolge gesprochen, Erfolgsgeschichten in Ihrem Leben, aber es gab auch einen Rückschlag in Ihrer Karriere. Da wollten Sie anscheinend zu hoch hinaus mit dem Shiro Ishiro, einem Szenelokal in Berlin-Mitte, in dem neben Angelina Jolie und Brad Pitt noch viele andere Promis aufgeschlagen haben. Inwiefern hatten Sie sich mit diesem Projekt verkalkuliert? Zu hoch gepokert?
Ja, das Shiro Ishiro war 2005, 2006 ging es los und ich war 30, 31. Ich habe mich auf einmal in diese Gourmet-Schiene gewagt mit einem Riesenladen. Ich habe mich damals irgendwie auch überreden lassen von einem Freund, zusammen mit ihm das Riesenlokal zu machen. Das waren über 400 Quadratmeter in einem Hotel drin. Das heißt, man war connected zu einem Hotel, man musste das Frühstück machen und ein bisschen Zimmerservice und so Sachen, plus das à la carte Restaurant. Wir haben das Restaurant so toll und schön gestaltet von meiner Designerin damals, von meiner Partnerin, eine koreanische Künstlerin, und hat damals das tolle Restaurant designt und es war so schön. Und das Essen haben wir natürlich auch dementsprechend angepasst und es war auch so schön und so toll und total Gourmet und total talentierte junge Köche. Aber es war, glaube ich, einfach zu groß. Es war einfach, die Location war so riesig. Man musste den Laden immer mit 100 Leuten besetzen, dass es irgendwie gut aussieht. Und das war damals natürlich auch für diesen Preisniveau von der Gourmet-Klasse einfach zu viel des Guten. Und wir waren am Anfang sehr voll, alle haben mal reingeguckt, aber irgendwann haben die natürlich auch gemerkt, oh, das kostet ja doch ein paar Euro. Und man fühlte sich nicht ganz so gemütlich wohl, sondern es war eher so, alles so toll, so schön und so weiß.
Sehen und gewesen und
sehen
werden.
Und gesehen werden war natürlich sehr wichtig dort, was auch okay ist. Aber es war ein bisschen zu früh und ich war so ein bisschen unerfahren. Wir waren einfach zu jung und zu früh.
Was haben Sie aus dieser Pleite gelernt?
Ich habe ganz viel daraus gelernt. Das war das erste Mal, dass ich ja mit Schwierigkeiten konfrontiert wurde, wie ich wirklich besser kalkulieren sollte, wie ich die Gäste wieder rankriegen sollte. Ich war es ja immer gewohnt, dass die Gäste zu mir gekommen sind und nicht, wie ich die ranholen sollte. Und ich habe so viel daraus gelernt, dass ich vielleicht auch deswegen jetzt ein besserer Gastronom bin, als ich damals war.
Sie haben seit 1982 einen deutschen Pass. Was für Verbindungen haben Sie heute eigentlich noch zu Vietnam?
Die Verbindung zu Vietnam ist natürlich mütterlicherseits noch ganz groß.
Fahren Sie noch hin?
Ich fahre natürlich auch noch hin. Ich versuche jedes Jahr zu fahren. Ich liebe es, in Vietnam zu sein. Ich liebe es, in Hanoi zu sein, in der Stadt, wo ich geboren bin. Und ich kann noch diese Gerüche immer noch von früher an, die kann ich mich immer noch erinnern. Und
wie riecht denn Hanoi?
Ja, Hanoi riecht so eine Mischung aus Küche, aus dieser Pho-Küche, diese Suppenküche mit Anis, Zimt, Koriander. Dann riecht es natürlich ein bisschen nach Benzin. Also früher waren immer die Zweitakter. Jetzt ist alles ein bisschen moderner geworden. Aber es riecht immer noch nach Süden, nach Wärme, nach Hitze, nach Schwülig, nach Schweiß, nach Aber es ist schön, es ist total umtriebig dort und ich liebe das, dort zu sein.
Und wie ist Ihr Verhältnis zu den Vietnamesen in Berlin? Das war ja zu Mauerzeiten eine auch politisch geteilte Community in West-Berlin. Die Boat People, in Ost-Berlin die angeworbenen Vertragsarbeiter. Wie ist das heute?
Auf jeden Fall hat sich's gebessert. Man läuft sich mehr über den Weg natürlich als früher. Früher waren wir so ein bisschen die West-Vietnamesen und dann gab es die Ost-Vietnamesen. Und jetzt ist es so, jeder hat miteinander Kontakt und meistens sogar so Geschäftsbeziehungen miteinander. Ich habe viele neue Freunde gewonnen, die damals aus dem Osten kamen. Viele Bekannte über meine Familie. Ja, ich mag das. Ich mag diesen Austausch zwischen Ost und West und eigentlich überhaupt keine Probleme, nix, alles gut.
Dass Te Duc No, der panasiatische Koch in Berlin, Ehrgeiz hat, ist in dieser Stunde, glaube ich, deutlich geworden. Und anscheinend messen Sie sich schon auch gern mit anderen Köchen. Zumindest sind Sie gegen Tim Melzer in dem Fernsehkochwettbewerb Kitchen Impossible angetreten. Und Sie haben gewonnen, mit dem höchsten Abstand, mit dem Melzer je geschlagen wurde. Was war das für eine Herausforderung?
Es war total witzig, weil ein Kollege hat mich nominiert. Er fand mich so toll und hat gesagt, er muss mitmachen bei Kitchen Impossible. Das war der Roland Trettel damals. Und ich habe mich so drauf eingelassen, nach langem Zögern, weil ich wollte eigentlich nicht so wirklich ins Fernsehen. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass diese Sendung doch sehr gut, hochwertig produziert. Es hat super viel Spaß gemacht. Das Team war so nett. Es war alles locker und lässig. Und so fühlte ich mich überhaupt nicht, als ob ich arbeiten müsste oder irgendwie, ich war null aufgeregt.
Aber auch ein bisschen eklig, oder? Huhn in
Schweinsblase? Ja, eklig war es schon, weil der Koch, wo ich denn in Österreich war, der hatte nur mit Innereien und Wild und so gekocht und er hat ganz schräge Sachen gemacht und er liebt schräge Sachen. Der Max Stiegel ist ein ganz, ganz witziger Typ, der nur schräge Sachen mag, aber ich mag die nicht. Also dieses ganze Innereien-Zeugs mag ich nicht so gerne, wenn es vor allen Dingen so riecht. Aber es war halt eine ganz tolle Erfahrung für mich und ich bin da sehr dankbar, dass die mich angesprochen haben.
Gibt es jetzt bald eine eigene Fernsehshow?
Ich warte noch drauf.
Okay.
Ich warte noch drauf, dass irgendjemand mir was anbietet. Aber eigentlich will ich mehr Restaurants machen.
Noch mehr?
Ja. Ich will jetzt erstmal Pause machen, aber irgendwann wird es wieder losgehen, weil ich kann nicht stillhalten und ich habe immer Lust auf neues Essen.
Dann lasse ich Sie jetzt los, damit Sie jetzt bald was essen können. Sie haben ja noch nicht gefrühstückt. Te Duc No, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns.
Vielen Dank auch.
Und dieses Gespräch war eine Wiederholung vom April 2018.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.